Ich bin gebeten worden, einen Überblick zu geben über die Endzeit, über die Dinge, wie sie sich entwickeln könnten in Bezug auf, in Verbindung mit der Wiederkunft Jesu Christi. Ich will versuchen, dem nachzukommen, und zwar meine persönliche Schau bzw. Vorstellung von dem, was kommt und wie mir es scheint, von der Schrift her zu betrachten ist. Aber man muss es prüfen. Ich erwarte nicht als nächstes Ereignis die Entrückung, obwohl ich bereit bin, sollte er heute kommen. Im Grunde weiß man es nicht. Aber ich denke, dass es noch verschiedene Ereignisse gibt, bevor er kommt. Wir leben in einer Zeit, haben es schon lange getan, in der vieles sich zusammenzieht auf politischer, religiöser, gesellschaftlicher, kommunikativer, wirtschaftlicher Ebene. Hauptsächlich sind es zwei Gebiete, in denen sich alles zusammenzieht, welche Art es auch sein mag. Und diese zwei konkurrieren in etwa miteinander. Aber nach Offenbarung 18 wird eines von diesen beiden Sammelpunkten verschwinden, sodass nur noch das andere übrig bleibt. Im Grunde sind es drei Kräfte, zwei weltliche und die göttliche Kraft. Gott ist am Werk auf seine eigene Art und Weise, in seiner Gemeinde und auch außerhalb der Gemeinde. Aber wenn wir das zunächst einmal auf die Seite stellen, wir sind vertraut mit seinem Wirken in der Gemeinde von der Schrift her und wir wohnen in der Gemeinde und die kennen wir. Aber wie sieht unsere Umwelt aus? Und dort ist vieles am Zusammenziehen. Firmen fusionieren, Ländergrenzen verschwinden, ziehen sich zusammen und so weiter. Und auch religiöse Gruppen ziehen zusammen. Auch Geheimbünde. Interessanterweise gibt es auch da ein gewisses Zusammenziehen, wo früher Geheimbünde miteinander konkurrierten und vielleicht einander befehdeten, ist heute Friede geschlossen und es ziehen sich auch hier die Fäden zusammen. Und hier scheint es, liegen die Schlüssel für alles andere zusammenziehen in der Welt, ob religiös oder politisch. Das wären die zwei Hauptkräfte. Das Religiöse steht ja im Zeichen einer abstrakten oder geistigen Welt. Das Politische steht eher im Zeichen einer Macht in dieser sichtbaren Welt. Und Menschen wissen überhaupt um ein Jenseits, um eine geistige Welt und deshalb gibt es auch Religion unter Menschen, auch unter Nichtchristen. Allerdings falsche Religion. Und diese wird sich meines Erachtens zusammenziehen. möglicherweise unter ein römisches Oberhaupt, wie man es heute schon kennt. Schon heute zieht die katholische Kirche sehr stark andere Religionen an, sodass sie Vertrauen zu Rom bekommen. Und ich denke, das gipfelt sich in einer Art synkretistischen Religion oder Kirche. Das ist die eine Gruppierung. Und auch dort sind interessanterweise Geheimbünde am Werk. Die Freimaurer sind sehr, sehr stark in der katholischen Kirche. Die katholische Kirche ist aber nicht eine Einheit. Es gibt Kräfte, die gegen den Papst, streng katholische Kreise, altkatholische Kreise, das heißt nicht im Sinne der altkatholischen Kirche, aber so, alte Kräfte in der römisch-katholischen Kirche, die um diese neuen Tendenzen in der römischen Kirche wissen und es beklagen. Und die wollen die alte römische Kirche wiederherstellen und anerkennen nicht den heutigen Papst. Das kann so aussehen, dass sie sagen, der Stuhl ist leer. Aber ich denke nicht, dass sie sich halten werden können. Ich denke, dass das heutige Papsttum immer mehr sich entwickeln wird zu einer synkretistischen Kirche. Synkretistisch heißt, dass eine Mehrzahl von Religionen sich zusammenzieht unter einem Dach. In der Welt, in der politischen Welt, sind die Geheimbünde auch sehr stark. Es gab früher verschiedene Freimaurerbünde. Heute scheinen sie schon sehr stark unter einem Hut zu operieren. Aber es scheint, als ob ja, auch innerhalb dieses Geheimbundes gibt es Kräfte, die nicht für alle erkennbar sind. Viele Freimaurer wissen nicht, was in ihrem Bund geschieht. Übrigens, solche Informationen kommen nicht irgendwie aus einer Ecke, sondern sind sehr bekannte Informationen, die es nur gilt zu identifizieren und zu sammeln. Aber viele haben sie gesammelt. Immer wieder stoßen sehr fähige und auch bekannte Journalisten auf das Phänomen von Hintermännern, die die Geschichte lenken, sodass das heute kein Geheimnis mehr ist. Das Freimaurertum scheint noch in sich selbst oder geleitet zu sein von einem anderen Bund. Und es ist nicht ganz klar, welcher es ist. Es gibt die Auffassung, dass eine amerikanische Gesellschaft oder ein Geheimbund, Skull and Bones, nicht Skull and Crossbones, sondern einfach Skull and Bones, das heißt Schädel und Knochen, ein Geheimbund, der an einer Universität wohl entstanden ist vor vielen Jahren, der scheint sehr stark zu sein und entscheidende Persönlichkeiten in der Welt gehören zu diesem Bund. Unter anderem auch der ältere George Bush. Dieser Bund ist sehr stark okkult, sehr stark getarnt, aber scheint einen sehr starken politischen Einfluss zu haben und auch im größeren Freimaurerbund. Und politische Kräfte an verschiedenen Stellen der Welt scheinen von diesen gelenkt zu werden, hinter den Kulissen. Als Bill Clinton die Wahl zum Präsidenten annahm, ich weiß nicht, es kann sein, dass, ob es ob er schon gewählt war als Präsident oder ob er nur als Kandidat gewählt wurde von der Partei. Auf jeden Fall, als er schon eine gewisse Stufe erreicht hatte auf dem Weg zur Präsidentschaft, hat er sich öffentlich, dieses geschieht dann so gewissermaßen durch die Blume, seinen Hintermännern bzw. seinen Auftraggebern öffentlich gedankt für das, was sie für ihn getan haben. Es läuft so, dass diese Hintermänner ihre Diener gleichsam haben. Wenn sie gut dienen, werden sie belohnt, reichlich belohnt. Wenn nicht, können sie ohne weiteres unbarmherzig auf die Seite gelegt werden. Diese Kräfte, die dort operieren, gehen durch verschiedene Länder hindurch, durch verschiedene Strukturen hindurch, inklusive Mafia und so weiter. Die Fäden laufen merkwürdigerweise durch die verschiedensten Stationen. Nun ist es nicht ganz klar, es gibt zwei grundsätzliche Theorien, wie diese politischen Kräfte sich sammeln oder formieren werden. Eine sehr alte Theorie, Anschauung ist die, dass hier in Europa sich wieder ein Reich formieren wird nach dem alten römischen Modell, und zwar von 10 politischen Kräften, Länderkräften. Da ist es auch nicht klar, in welche Rolle die andere Seite des Atlantik spielt. Ob das vielleicht eine steuernde Rolle ist oder ob das ein Ableger von Europa ist. Schon seit Jahren scheint eine gewisse Konkurrenz gewesen zu sein zwischen New York oder Amerika und Europa, was Geld betrifft und Machtbereich betrifft. Aber es kann sein, dass sich hier in Europa ein gewisses erneuertes römisches Reich sammelt und dann weltweiten Einfluss bekommt. Aber es gibt noch die andere Theorie, die nicht von der Hand zu weisen ist und gut begründet ist, von den Entwicklungen her. Und die lautet so, dass es überall auf der Welt gewisse Männer gibt, die ungeheuren Einfluss ausüben. Sie sind Geheimbundmänner und verstehen sich einander, arbeiten sehr stark in Harmonie miteinander. Und durch verschiedene Methoden, die Entwicklung von Krisen und so weiter und dann wieder Friede und so weiter, formiert sich langsam oder realisiert sich langsam ihr Ziel, die ganze Welt in 10 Regionen aufzuteilen. Das ist eine andere Form der Verwirklichung des Römischen Reiches. Weltweite 10 Regionen. Wie immer auch das geschehen mag, ob es hier in Europa beginnt und dann weltweiten Umfang annimmt oder schon weltweit von Anfang an sich anbahnt. Von der Schrift her scheint es so zu sein, dass zunächst unwahrscheinlich, unauffällig eine Persönlichkeit sich innerhalb dieser anbahnenden Formierung sich hervortut und immer mehr Macht gewinnt, bis sie die Oberhand hat, und wir kennen diese Persönlichkeit in der Schrift als Antichristus oder Mensch der Sünde. Dieses Reich, dieses Oberhauptes hat zwei Akzente oder zwei Bereiche, einen religiösen Bereich und einen politischen Bereich. Am liebsten würden die politischen Kräfte alleine arbeiten, aber sie können das nicht. Die antigöttlichen oder atheistischen Kräfte sind angewiesen auf das starke Vorhandensein von Religion im Herzen des Menschen. Und so müssen sie rechnen mit religiösen Kräften in der Welt, im Lande und in den Ländern, in der Welt. Und so dulden sie die Formierung einer Art Weltkirche. Und die Weltkirche wiederum ist angewiesen auf politische Kraft, sodass sie einander stützen. Es scheint, als ob gerade auf diesem Wege die Wende 89 möglich war, dass die religiösen Kräfte die politischen ausnutzte und die umgekehrt die politischen Kräfte, die religiösen Kräfte. Und ich denke, das wird so bleiben, bis es heißt in Offenbarung Ende Kapitel 18, dass der Antichristus mit seinem Reich das Babylon abschüttelt. Das heißt, die Reiterin auf dem Pferd oder auf dem Biest, auf dem Tier, wird, man entledigt sich dessen. Das Tier ist die Großmacht, aber die Großmacht wird irgendwie hinter den Kulissen oder mehr oder weniger öffentlich gesteuert von der religiösen Kraft. Also gelenkt wie ein Reiter ein Tier lenkt. Aber endlich gelingt es diesem Tier, sich dieses Reiters zu entledigen. Und da haben wir den großen Fall Babylons in Kapitel 18, worüber dann in Kapitel 19 gesungen wird, gejubelt wird, auch im Himmel, dass endlich die Verfolgerin der wahren Nachfolger Gottes gestürzt ist. Es bleibt aber noch die antichristliche politische Macht, die aber nur für eine kurze Zeit die allein Regie in der Welt hat. Und dann kommt Jesus Christus und besiegt diese Macht. Und der Antichristus wird in den feurigen Pool geworfen. Der Feind wird gebunden und so weiter. Der falsche Prophet. Wie fällt dieses in ein biblisches Zeitschema? Ich weiß nicht genau, aber ich denke schon, dass es nach Daniel irgendwann noch eine 7-Jahr-Periode gibt für speziell in der Geschichte des Volkes Israel, ganz besonders Israel bezogen. Und ich kann mir vorstellen, dass der falsche Prophet in Jerusalem herrscht. Aber irgendwann, wo diese 7 Jahre beginnen, wird wahrscheinlich ein Friedensvertrag gemacht mit Israel. Israel scheint das einzige Land zu sein, das sich noch der Internationalisierung wehrt. Übrigens, im Moment ist ein religiöses Tauziehen, und zwar mit dem Islam. Und es scheint fast als so, als ob im Moment die Kräfte, die hinter den Kulissen arbeiten, so weit sind, dass sie sich dieser Weltreligion annehmen wollen und diesen Bullen bei dem, diesen Stier bei den Hörnern nehmen wollen. Das heißt, dass noch eine Krise geschaffen wird, in der diese Macht gestürzt wird, beziehungsweise gezähmt wird, um mitzumachen mit der Internationalisierung, auf der einen oder anderen Seite, entweder religiös oder politisch oder beides. Aber dieses Tier muss offenbar gebändigt werden, das im Moment verwüstet. Aber man lässt es zu, damit es so aussieht in der Welt, dass man gerechtfertigt ist, sich dieser anzunehmen. geschieht sehr raffiniert. Und das scheint jetzt die Entwicklung zu sein. Und es ist nicht unmöglich, dass wir mit einem Weltkrieg zu rechnen haben, wie man in Amerika davon spricht. Schwer zu wissen. Sodass aus diesem Krieg neue Formierungen entstehen, wie nach dem Zweiten Weltkrieg, wo es dann leichter sein wird, zu disponieren und die Welt aufzuteilen. Ich denke aber, dass aus diesen Unruhen irgendwann einmal ein Friedensvertrag mit Israel gemacht wird. Man duldet diesen Unruhestifter, in Anführungsstrichen, der sich nicht bändigen lassen will, der sich nicht einordnen lassen will in eine Internationalisierung der Länder. Es ist ein ethnisches Volk, eine ethnische Nation, und es lässt sich nicht so schnell ein- oder internationalisieren. Und vorläufigerweise, denke ich, wird man einen Friedensvertrag machen, aber dann wird nach 3,5 Jahren, zunächst einmal möchte ich diese Zahlen ernst nehmen, so wie sie da stehen, wenn sie im übertragenen Sinne aufzufassen sind, gut, habe ich nichts dagegen, aber ich finde es etwas schwierig, Zahlen in der Bibel, andere Begriffe schon, aber Zahlen finde ich es schwer, im übertragenen Sinne aufzufassen, sodass ich sie zunächst einmal so nehme, wie sie normalerweise aufgefasst werden. 3 ist 3, 3,5, 3,5. Und in der Mitte dieser 3,5 Jahre wird offenbar, oder in der ersten Hälfte, wird man wohl erlauben, dass Israel sein Heiligtum hat, welche Form auch, ob eine tempelähnliche Synagoge gebaut wird, wo sie gebaut wird, ob nach der Vorstellung von Hans Küng vielleicht eine Aufteilung der Religionsinteressen da ist, auf dem Tempelberg, Islam, Judentum, Christentum, das sei jetzt dahingestellt. Aber Israel wird offenbar genehmigt werden, seinen alten Opferritus wieder herzustellen. Aber dann kommt dieser Vertragsbruch durch ein sogenannter Gräuel der Verwüstung. Möglicherweise ist dieser Gräuel das Standbild von Offenbarung 13, wir wissen es aber nicht genau. Wenn Antiochus Epiphanus aus der Geschichte zwischen den Testamenten ein Modell ist, dann könnte das der Fall sein, dass ein Bild vom Regierer, vom Oberhaupt des Landes dort hingestellt wird. Und dann folgt eine schwere Verfolgung dieses kleinen Judenvolkes. Wir dürfen auch nicht vergessen, ich hatte vorhin gesagt, dass das Weltfreimaurertum offenbar gelenkt wird von einem anderen Geheimbund. Ich sagte, dass vielleicht das Skull and Bones wäre. Die andere Möglichkeit, die andere Theorie, die auch fundiert zu sein scheint, ist die, dass ein israelitischer Geheimbund, die haben auch ihre Freimaurerei, aber es wird nicht so genannt, sondern dieser Bund heißt Benai Berit, Söhne des Bundes. Und dieser Bund von Juden scheint das Weltfreimaurertum in einer gewissen Art und Weise zu bestimmen. Aber dies sind Internationalisten, das sind nicht orthodoxe Juden oder Juden im ethnischen Sinne. Das sind solche, die eine Mission gleichsam haben, eine Sendung empfinden, die Welt zu regieren. Und übrigens, als kleines Beispiel davon, dass solche Nachrichten nicht einfach so aus der Ecke kommen oder aus dem Ärmel geschüttelt werden. Der Schwiegersohn von einem der Roosevelts, ich weiß nicht welcher es war, ob es Theodore war oder Franklin, es könnte Franklin sein, Franklin D. Roosevelt, der Schwiegersohn von ihm schrieb, dass die UNO ein Kind der Weltbankiers sei, um ihre Ziele zu erreichen, um ihr Geld zu vermehren. Das ist nur ein Hinweis. Es gibt viele solche Artikel und Schriften von solchen, die in dieser Szene gewesen sind oder Gelegenheit gehabt haben, sie zu beobachten. Aber das nur als Beispiel. Es gibt also sehr reiche Leute, die hinter den Kulissen die internationalen Interessen lenken zu ihren Gunsten. Und diese, wenn es Juden sind, haben kein Interesse daran, dass Israel als ein Volk im Lande ist. Und es gibt ein Phänomen im Judentum, es hat immer wieder ihren Judas gehabt. Es fiel auf, als vor jetzt schon vielen Jahren, das dürfte in den 60er Jahren gewesen sein, denke ich, als die Palästinenser, die operierten damals aus Jordanien, und als sie eine derartige subversive Kraft entwickelten, hat sich Hussein, der König, entschlossen, sie loszuwerden, hat sie bekämpft und aus dem Lande getrieben. Und in jener Zeit wurde entdeckt, dass palästinensische Kreise von Juden gesteuert wurden. Juden, Judas, gegen ihr eigenes Volk. Sie haben ein anderes Interesse, ja? Ein monetäres, das heißt ein Geldinteresse. Und so gibt es immer wieder diese Verräter innerhalb des Judentums. Und es scheint, als ob die B'nai B'rith gegen ihr eigenes Volk sind, das noch im Lande Israels eine Existenz aufbauen will. Aber sie wollen eine Weltregierung aufbauen. Sie haben andere Interessen. Und für sie sind ihre Landsleute oder ihre Volksgenossen in Israel ein Dorn im Auge, sodass sie ein Interesse daran haben, das ethnische Israel in Israel zu zerstören. Und ich denke, das wird so weit führen, dass dann endlich Zacharias Prophetie sich erfüllt, dass alle Länder, sprich UNO-Verbündete, zusammenziehen gegen Israel. Übungen haben wir bereits hinter uns in der Geschichte, der Golfkrieg und auch der Bosnische Krieg, wo man sich übt in dieser Art von Disziplin, Disziplinarmaßnahmen. Also, wann jetzt die Entrückung stattfindet, weiß ich nicht, aber ich bin überzeugt oder denke fest, dass sie eher gegen Ende dieser 7-Jahr-Periode stattfindet. Wie lange zwischen Entrückung und Kommen auf den Ölberg die Zeit ist, weiß ich nicht. Aber ich denke nicht, dass sie allzu lange ist, sodass Rettung und Gericht verhältnismäßig in der Nähe voneinander bleiben. Vielleicht in dieser Zeit, nach der Trübsalzeit, Jesus sagt ja, nach dieser Trübsalzeit kommen kosmische Umwälzungen oder Störungen und dann kommt der Menschensohn. Vielleicht gegen Ende der Trübsalzeit, so denke ich, glaubt Ockingay, wenn ich mich irre, der amerikanische Theologe. Andere sind wohl auch der Meinung, dass irgendwann, wenn die Zornschalen, Kapitel 16, ausgeschüttet werden, dass die Gemeinde dann möglicherweise nicht mehr da ist. Aber es ist schwer zu sagen, wo das antichristliche Reich angegriffen wird. Vielleicht innerhalb dieser Trübsalzeit, vielleicht gegen Ende, vielleicht kurz danach, auf jeden Fall, ich denke schon vor dem Kommen auf den Ölberg. Wann findet der Krieg von Ezechiel 38 und 39 statt? Zwischen Gog und Magog und Israel? Das weiß ich nicht. Es ist schwer, Ezechiel 38 und 39 einzuordnen mit Offenbarung 19, Harmagedon. die Sammlung im Norden Israels und dann kommt der Kampf um Jerusalem. Möglicherweise geschieht der Krieg zwischen Russland und seinen Verbündeten vor dem. Ob es dasselbe ist, wir wissen nicht. Es ist schwer, diese zwei Kapitel einzuordnen. Ich möchte das einfach dahingestellt sein lassen. Aber ich denke auch, dass nach ungefähr 7 Jahren, vielleicht etwas länger, wenn Hermagedon geschehen ist, beziehungsweise wenn Ezechiel 38 und 39 dieser Krieg ist, dann gibt es sehr viel aufzuräumen. Es wird an einer Stelle, glaube ich, von 7 Jahren gesprochen, von Aufräumen. Das könnte ins tausendjährige Reich möglicherweise hineingehen, sodass die erste Zeit des tausendjährigen Reiches eine Art Renovation sein könnte. Es scheint als ob überhaupt irdische oder topografische Veränderungen stattfinden im Raum Israel und Mittelosten. Denn die Topografie, das heißt die Oberfläche der Länder, scheint etwas anders zu sein im tausendjährigen Reich als heute. Sodass durch Erdbeben, es kommen ja schlimme Erdbeben, auch in Jerusalem, ein Drittel oder es ist 2 Drittel, wird zerstört. Sodass offenbar Veränderungen dort stattfinden. Ich glaube an ein tausendjähriges Reich und wie gesagt, ich nehme die Zahlen zunächst so, wie sie dastehen. Ich habe keinen Grund, sie anders aufzufassen. Es gibt die Auffassung, dass sie im übertragenen Sinne zu verstehen sind oder als symbolisch, als eine lange Zeit. Mag sein. Ansonsten entwickelt sich die Geschichte, denke ich, dann so, wie in Offenbarung 20 geschrieben steht. Satan ist gebunden für die Zeit dieses Reiches. Alle Christen, wenn man alle Texte hinzunimmt, nicht nur Märtyrer, sondern alle Christen, werden mit Christus in diesem Friedensreich regieren, mit einem veränderten Leib. So wie Jesus sind sie imstande, von der unsichtbaren in die sichtbare Welt zu gehen und umgekehrt. So wie Jesus imstande war, mit irdischen Leuten zu essen und zu trinken, so werden auch wir imstande sein, mit einem verwandelten Leib in dieser Welt eine Zeit lang zu leben, aber wir sind nicht abhängig davon. Die Jesus sagt, die 12 Jünger Jesu, die 12 Apostel, werden regieren auf 12 Richterstühlen mit Jesus Christus. Die wären dann die Oberhäupter. Das möchte ich einmal so annehmen. Nach den 1000 Jahren wird Satan freigelassen. Dann gibt es noch einmal eine Auflehnung gegen Gott. Aber da kommt es nicht mehr zu echten kriegerischen Auseinandersetzungen, denn es steht, es dürfte Ende Ezechiel 39 sein, dass nach diesen Ereignissen es keinen Krieg mehr gibt. Ist es im Lande Israel? Ich weiß nicht genau. Irgendwann steht eine solche Aussage. Und das würde heißen, dass nach dem tausendjährigen einem Versuch, die schöne Stadt oder die heilige Stadt anzugreifen, aber Gott interveniert, greift ein und zerschlägt den Feind. Es kommt nicht zu militärischen Auseinandersetzungen. Aber dann wird die alte Welt bald aufgelöst. nach dem Modell von 1. Korinther 15 und 2. Petrus 3 scheint es so zu sein, dass diese Welt aufgelöst wird in Kleinstteile, sprich eventuell atomarische Teile, und eine neue Welt geschaffen wird, in welcher es kein Meer gibt. Die See gibt es dann nicht, nur Land. Der Himmel kommt dann auf die Erde gleichsam. Dann wird wirklich, so scheint es, Himmel auf Erden sein. Und Himmel und Erde sind vereint, nicht zwei Gebiete, sondern ein Gebiet. Das also im Gros, ein Versuch eines Überblicks von heute bis in die Ewigkeit. Und wenn das nicht stimmt, dann könnt ihr ruhig zu mir hinterher kommen und sagen, was du da gesagt hast, das hat alles nicht Hand und Fuß gehabt. Ja. Ich kannte oder persönlich, ich habe einen Redner gehört in meiner Jugendzeit, der war sehr angetan von der Haushaltungslehre der Dispensationen und hatte auch so einen Plan gemacht von Ewigkeit zu Ewigkeit ungefähr und das alles skizziert, wie die Weltgeschichte ablaufen sollte. Und eines Tages hatte er irgendwo in einer Gemeinde dieses vorgeführt und ein Bruder, der später mein Lehrer wurde, oder vielleicht war es, ja, das muss später gewesen sein, der auch mein Lehrer gewesen ist, als ich studierte, Professor Unruh, Dr. Unruh, der soll zu ihm hinterhergekommen sein, und die, die Plattdeutsch verstehen, die werden das eher zu schätzen wissen. Er sagte zu ihm auf Plattdeutsch, Bruder Bastfoder, meinst du dort Gott sich nun dienem Koder rechte Wort? Ich werde das übersetzen. Ich übersetze es auf Hochdeutsch. Oder Bestvater, meinst du, dass der liebe Gott sich nach diesen Lumpen rächen wird? Er war etwas humorvoll. Er hat das gar nicht böse gemeint, er fragte nur. Hat irgendjemand noch eine Frage dazu? Bitte. Ja. Ich habe gelesen von einem, wie heißt er? Er wird hier in Deutschland unterstützt von evangelikalen Kreisen. Hat einen deutschen Namen und einen hebräischen Namen, hat er sich wohl zugelegt. Er behauptet, Jude zu sein, wohnt wohl auch in Israel. Und er meint, er wird einer der Zeugen sein. Ja. Ich weiß es nicht, wer es ist. Bestimmt nicht Elia und Mose. Oder Wölk sagte mir, übrigens, ich habe ihn gesprochen, war es gestern Abend, könnte es gewesen sein. Und er meinte, sie wären gelehrt worden, das würden Henoch und Elia sein, weil die zwei nie gestorben waren und alle Menschen müssen sterben. Und hier wäre ihre Gelegenheit, beziehungsweise kämen sie dran zu sterben. Ja. Ich finde das unnötig. Denn ich weiß nicht, ob es so steht, dass sie nie gestorben sind. Es heißt, dass sie gen Himmel gefahren sind, aber nicht, dass sie nicht gestorben sind. Warum können sie nicht unterwegs einen verwandelten Leib bekommen haben, beziehungsweise gestorben sein, ihren Leib abgelegt haben? Das wissen wir nicht. Mose ist gestorben. Manchmal sagt man Mose und Elia, weil die Wunder, die dort getan werden, aus dem Leben dieser zwei oder mit solchen im Leben dieser zwei identifiziert werden. Aber Ich finde das auch nicht genügend Grund. Also ich lasse das einfach offen. Ich weiß nicht. Übrigens, es ist interessant, das sind Propheten, was ein Beweis dafür ist, dass die Prophetie nicht aufgehört haben wird. Manchmal im Kampf gegen die Charismatiker sagt man, die Prophetie hätte aufgehört. Ja? Man muss da etwas vorsichtig sein. Gut, ich glaube schon, dass Prophetie im Sinne von Wortgebung, genaue Prophetie in dem Sinne, dass jemand spricht, so spricht der Herr. Diese Prophetie, glaube ich, hat aufgehört. Und ich denke auch nicht, dass diese Zeugen so sprechen werden. Sie werden Zeugen sein, treue Zeugen, die Gott gebraucht in der Kraft Gottes. Aber ich denke nicht, dass die Propheten in der Qualität sein müssen, wie wir sie im Alten Testament haben. Andere Frage? Ja, bitte schön. Es steht in Offenbarung 20 oder 21, ist es, das Meer wird nicht mehr sein. Als die Welt geschaffen wurde, hat es ja zunächst eine Mischung gegeben von Wasser und Erde, ein Tohu Wabohu. Und als Gott dann die Erde schuf, hat er Wasser von Erde getrennt. Zweimal hat er das getan. Einmal senkrecht, etwas Wasser ist nach oben gegangen und etwas nach unten. Und dann ist Wasser und Land geteilt worden. Und später einmal ist wieder eine Teilung nach der Sintflut eingetreten. Land ist geteilt worden, sodass wir heute Nord- und Südamerika haben und Europa und Afrika. Naturwissenschaftler bestätigen dieses, haben es schon längst bestätigt, dass die zwei offensichtlich zusammengehörten einmal. Sie nennen das den Kontinentaldrift. Haben den Boden zwischen Europa und Nord- und Südamerika untersucht, auch die Konturen etwa, wenn ich mich nicht irre, etwa 500 Meter unter Meeresspiegel, dort wo es konstant ist, da deckt es sich etwa mit den Konturen auf der anderen Seite. Und sie haben auch festgestellt, dass eine Bewegung da ist, Nordamerika und sich weg und Nord und Süd sich wegbewegen von Europa. Also es hat mehrere Trennungen gegeben, aber am Schluss, wenn die neue Welt da ist, fehlt das Meer, der Ozean fehlt. Ob es Seen gibt, wenigstens das Kristallmeer, ja. Johannes, Kapitel 13, 31 und 32. Jesus spricht hier von Verherrlichung. Als er nun hinausgegangen war, das heißt Judas, ausgeschieden war aus diesem Kreis, sagte Jesus, nun wurde der Sohn des Menschen verherrlicht und Gott wurde verherrlicht in ihm. Wenn Gott in ihm verherrlicht wurde, wird Gott ihn auch in ihm selbst, also in Gott selbst, verherrlichen. Und er wird ihn sofort verherrlichen. Wir beachten hier, wie Jesus sich selbst bezeichnet, Sohn des Menschen, also Gott in Menschengestalt zum Zweck der Durchführung des Heilsvorsatzes. Wir beachten zweitens den Zeitpunkt der Verherrlichung. Jesus sagt, er ist geschehen Jesus ist verherrlicht worden, wohl vor der unsichtbaren Welt. Nun wurde, als Judas den Kreis verlassen hatte, war es soweit, dass die Verherrlichung geschehen war. Und zwar, nachdem Jesus als der Erste im Kreis, als Erstrangiger, den Jüngern die Füße gewaschen hatte, er offenbarte dabei die Wesensart seines Vaters, der immer wieder sich herabneigt zu den Bedürftigen. So hat sich Jesus als Gott ähnlich gezeigt, und das ist eine Verherrlichung. Und weiter können wir sagen, Jesus ist verherrlicht, nachdem Satan in Judas gezogen ist. Indem Jesus das so hinnimmt, dass Judas bereit ist, ihn zu verleugnen, zu verraten, ist er sich des Sieges über seinen Feind Satan bewusst. Er kann das ruhig annehmen, er weiß, wo es hingeht und wo es ausmündet. Doch darin ist er in der jenseitigen Welt verherrlicht, in dieser Siegesgewissheit. Das ist ein Stück Herrlichkeit. Und zum Dritten, was den Zeitpunkt betrifft, nachdem Judas den Raum verlassen hat, um den Herrn zu verraten, sagt Jesus, er ist verherrlicht, dadurch wird der stellvertretende Leidensweg eingeleitet, den Jesus bereit ist zu gehen. Judas fängt jetzt an, den Kreuzesweg für Jesus vorzubereiten, dass Jesus verhaftet wird. Und das bedeutet für Jesus Verherrlichung in der anderen Welt, dass er bereit ist, aus Liebe die Sünde der Welt auf sich zu nehmen. So viel zum Zeitpunkt. Beachten wir noch ein drittes, die Notwendigkeit der Mitteilung. Jesus teilt mit seine Verherrlichung. War es denn notwendig, dieses den Jüngern mitzuteilen? Ja, denn sie haben es ja nicht gemerkt, dass er verherrlicht wurde. Nicht besonders. Aber Jesus kennt diesen Vorgang, er lebt in beiden Welten und er weiß um seine Verherrlichung in der unsichtbaren Welt. Und er teilt den Jüngern mit, was eben geschehen ist, bevor Judas den Kreis verließ oder was mit seinem Verlassen geschah. Den Verherrlichungsvorgang haben die Jünger nicht gemerkt. Jesus teilt ihnen mit, was geschehen war. Ein weiteres in Vers 33, das waren die Verse 31 und 32, in denen Jesus von Verherrlichung gesprochen hat. In Vers 33 meldet Jesus seinen baldigen Weggang an. Da geht es um sein Weggehen. Kindlein, sagt er, noch ein kleines, das heißt noch eine kurze Zeit, bin ich bei euch. Sehr kurz. Und ihr werdet mich suchen, nachdem er weg ist. Und wie ich zu den Juden sagte, so sage ich jetzt auch euch. Dorthin, wohin ich gehe, könnt ihr nicht hinkommen. In den weiteren zwei Versen gibt Jesus seinen Jüngern nun das Gebot der Liebe für die Zeit seines Wegseins. Er bereitet sie vor und will, dass sie in dieser Liebe leben. Das ist das Element des Himmels. Er kennt dieses Element vom Himmel her. Er ist der Geliebte des Vaters, er liebt seinen Vater, Gott ist Liebe. Er kommt als Ausdruck der Liebe Gottes zu den Menschen. Und diese seine Jünger möchten seine Art weiterführen, unter sich und zu ihm hin. Ein neues Gebot gebe ich euch, damit ihr einander lieben sollt, dass, so wie ich euch liebte, auch ihr einander lieben sollt. Sie sollen also seine Liebe zu ihnen fortsetzen untereinander. An diesem werden alle zur Kenntnis nehmen, das heißt andere Leute außerhalb von eurem Kreis, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Dies ist eine Aussage, die immer wieder zitiert wird. Aber wir wollen sie uns etwas näher anschauen. Jetzt bin ich fast so weit, dass ich frage, darf ich euch Fragen stellen? Denn ich habe, weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich nicht viel Erfolg. Ihr seid es offenbar nicht gewohnt, oder? Fragen gestellt zu bekommen oder mit dem Lehrer zu sprechen, ich weiß es nicht. Mit mir dürft ihr ruhig sprechen, ich hoffe, ich bin keine Bedrohung für euch. Was heißt das? An diesem werden alle zur Kenntnis nehmen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ist dieses das Kennzeichen eines Christen? So sagt man das, glaube ich, oft. Was würdet ihr sagen? Es gibt auch kranke Christen, die sich fast nicht rühren, ja? Aber sie sind noch nicht gestorben. Und es gibt junge Christen, die noch nicht viel zeigen. Jesus sagt nicht, dass man dann kein Christ ist, wenn man keine Liebe sieht. Was Jesus sagt, ist, dass man dann erkennen kann, dass man Christ ist. Wenn echte Liebe da ist, übrigens die echte Liebe, die sollte schon unterscheidbar sein von anderer Liebe. Nicht jeder kann das. Aber sie sollte zu unterscheiden sein von der falschen Liebe. Und diese echte Liebe, die gibt es tatsächlich. Und da hat Jesus recht. An dieser Liebe kann man Christen erkennen. Das heißt, er behauptet, sie gibt es nur auf der Insel Gemeinde. Diese Liebe gibt es nirgendwo anders. Wenn es sie gäbe, dann wäre es nicht ein Merkmal für Christen. Ja? Dann könnte man Christen nicht daran erkennen. Denn wenn ein anderer genauso liebt wie ein Christ, wie sollte man unterscheiden zwischen dem Christen und dem Nichtchristen? Aber das heißt noch nicht, dass man nicht Christ wäre, wenn ein Nicht-Christ die Liebe nicht sieht. Nicht alle Nicht-Christen sehen alle Christen. Ja, können nicht alle Christen beobachten. Und es kann Christen geben, die auch in Verfolgungszeiten sich verstecken müssen. Und wer sieht dann ihre Liebe zueinander? Ja? Die üben sie zwar aus, aber andere sehen sie nicht. Aber das heißt nicht, dass sie nicht Christen sind, nur weil niemand ihr sieht, wie sie lieben. Man muss also dieses Wort etwas näher sich anschauen. Aber wenn Christen vor und Nichtchristen sichtbar sind, zu sehen sind, von Nichtchristen zu sehen sind, und diese Liebe zeigen, dann können Nichtchristen, haben sie die Gelegenheit, hier etwas Besonderes festzustellen. Hier ist etwas Himmlisches. Diese Art von Liebe bin ich noch nie begegnet. Ja. Und das stellen Nichtchristen immer wieder fest. Aber auf der anderen Seite müssen wir vorsichtig sein, dass nicht alles, was nettes Verhalten ist, schon Liebe ist. Manche Christen haben derart wenig Unterscheidungsvermögen, dass sie sogar Nichtchristen für Christen halten, weil sie eben so nett sind. Und in der Tat gibt es wirklich feine Leute unter den Nichtchristen. Und sie können täuschen. Übrigens zu der Frage, die ich Ihnen stellte, ob es Christen gibt, die man nicht erkennen kann als Christen. Ja, das gibt es. Paulus wurde nicht erkannt als Christ, aber er war ein echter Christ. Saulus hieß er damals, ja. Er kommt nach Jerusalem. Wird er anerkannt als Christ? Nein. Barnabas, der wagt es, auf ihn zuzugehen, und er glaubt an ihn. Er nimmt ihn beim Wort und geht das Risiko ein, sich mit ihm zu befassen und sich seiner anzunehmen. Und ab dann geht es dann besser. Dann wird er auch von anderen anerkannt. Aber das gibt es, dass ein echter Christ nicht immer als solcher zu erkennen ist, aus irgendeinem Grunde. Umgekehrt gibt es auch das, dass Nicht-Christen, es scheint, als ob sie Christen sind, und sie sind nicht als Nicht-Christen erkennbar, sondern man denkt, sie sind Christen. Es ist zum Beispiel in der sowjetischen Zeit Nicht-Christen wirklich gelungen, einzudringen in den Kreis der Christen, und die Christen haben nicht gemerkt, dass es sich um einen Nicht-Christen handelte. Und so konnte Spionage Erfolg mit Erfolg betrieben werden. Diese klärenden Bemerkungen sind manchmal notwendig, wenn ein Text missbraucht worden ist. An diesem werden alle zur Kenntnis nehmen, dass ihr meine Jünger seid, wenn, aber dann, nur wenn. Wenn nicht, dann kann die Welt das nicht erkennen. Aber wenn ihr Liebe untereinander habt, und zwar, wenn Jesus Liebe sagt, dann müssen wir mit echter Liebe rechnen, dass diese dann vorhanden ist. Aber gehen wir zurück zu Vers 34. Jesus sagt, das ist ein neues Gebot. Ist es wirklich ein neues Gebot? War die Liebe nie zuvor geboten worden? Das Gebot der Nächstenliebe findet man nicht in den 10 Geboten, nicht wahr? Das kommt irgendwo anders hin, anders vor. In diesem Sinne könnte man es vielleicht sagen. Es ist neu in verschiedener Hinsicht. Es ist neu in dem Sinne, dass es neu gesprochen wird. Gott, die Liebe war immer die Forderung Gottes. Sie war die Forderung Gottes im Alten Testament. Und jetzt wird es, wenn Jesus kommt und das Alte irgendwie abgebrochen wird oder ersetzt wird durch das Evangelium, dann muss klar sein, dass diese Liebe immer noch die Forderung Gottes ist und so dass neu dieses Gebot gegeben wird, dass man sich untereinander liebt. Dann aber in einem noch weiteren Sinne ist es neu. Wenn Gemeinde Jesu am Pfingsttage den Heiligen Geist empfängt, was geschieht dann in Bezug auf Liebe? In die Herzen und in den Herzen, ja? Also der Heilige Geist kommt in die Herzen und er ist Liebe, er ist Gott, Gott ist Liebe. Und so wird die Liebe ausgegossen dort in ihren Herzen. Das heißt, in die Breite ausgegossen. Das ist neu. Das heißt, es gibt eine neue Qualität von Liebe. In diesem Sinne war das nicht so möglich im Alten Testament. Unter dem Gesetz. In diesem Sinne ist dieses Gebot neu, dass Gott selbst in uns liebt. Oder nehmen wir das andere Beispiel. Paulus sagt so schön in Philipper 1, Vers 8. Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt, in dem Innern Jesu Christi oder Innereien, mit den Innereien, das heißt mit dem inneren Wesen Jesu Christi. Christus lebt in mir, sein Leben in mir. Und Christus, wenn er in mir wohnt, liebt in mir. Er liebt euch in mir und somit liebe ich euch. Seine Liebe ist meine Liebe. Ich liebe mit der Liebe von Jesus Christus. Wir haben kein anderes Leben als das Leben von Jesus. Wir sind angewiesen auf seine Tugenden, auf seine Art. Und in diesem Sinne kann dieses Gebot neu sein, dass die Qualität die Liebe Gottes selbst ist. Also in mehrerlei Hinsicht ist dieses schon ein neues Gebot, trotz dessen, dass es uralt ist, wahrscheinlich noch vom Garten Eden. Sicherlich sollten Adam und Eva einander lieben und auch Gott lieben von ganzem Herzen. Jetzt folgt ein Gespräch mit Petrus, 36 bis 38. Simon Petrus stellt eine Frage, und diese Frage ist bemerkenswert. Hat Petrus den letzten Satz, die letzten zwei Sätze gehört, die Jesus sagte? Worauf nimmt seine Frage Bezug? Auf die letzten Sätze? Nein. Sondern auf etwas vor dem. Das gibt es sehr oft. Man hört zu und mit einmal bleiben die Gedanken stehen bei etwas, das gesagt wurde. Und was dann noch gesagt wird akustisch, das hört man nicht mehr. Man weiß, da wird gesprochen, aber man hört nur noch was bei dem und dem Satz. Und wenn man Notizen gemacht hat, mit mehr merkt man, dann fehlt eine ganze Strecke. Ja? Man bleibt hängen an etwas. Das geschieht auch, wenn man die Bibel liest. Nur dann kann man stehen bleiben, dann spricht keiner weiter. Der Text bleibt so, ja. Den kann man immer noch lesen. Aber wenn der Redner hört, das ist dann weg. Es sei denn, es aufgenommen wird, dann kann man es später dann nachhören. Aber zunächst ist es weg. Und hier wurde bestimmt nicht aufgenommen. Ja. Petrus, ich weiß nicht, er scheint die letzten Sätze nicht gehört zu haben. Der ist irgendwo hängen geblieben. Herr, wo gehst du hin? Nun hätte Jesus sagen können, also das war eine Weile zurück, als ich davon sprach. Ja. Hast du gehört von der Liebe? Oder war das zu persönlich und du wolltest das nicht hören? Ja? Ich weiß nicht, das fällt mir auf, dass deine Frage also was ganz anderes hier erwähnt. Wo gehst du hin? Natürlich war es nicht verkehrt, das zu versuchen zu erfahren. Er war ja neugierig und wir alle sind neugierig und wir hatten wahrscheinlich dieselbe Frage gestellt. Jesus antwortet ihm, er geht auf die Frage ein. Später wird Petrus nachgedacht haben über diese Liebe, ganz besonders als Jesus ihn allein nahm. Wohin ich gehe, kannst du mir nun nicht folgen. Was setzt das voraus? Mit der Frage des Petrus meinte er, er möchte bei Jesus bleiben. Wo gehst du hin? Gehst du von uns weg? Ich möchte bei dir bleiben. Das ist in dieser Frage drin. Ja? Und das hört Jesus, das weiß er. Und deshalb antwortet er entsprechend, du willst mit mir gehen, du hast Angst, ich gehe weg. Und du möchtest wissen, wo ich hingehe, und da möchtest du auch mitkommen. Kannst du leider nicht. Dieses Mal gehe ich wirklich weg und du kommst nicht mit. Das teilt er ihm mit. Du kannst mir jetzt nicht folgen. Hernach wirst du mir aber folgen. Schwerwiegende Worte, ja, gewichtige Worte. Du wirst mir folgen. Einerseits eine wunderbare Verheißung, nicht wahr? Du wirst mir folgen. Du kommst auch dahin, wo ich bin. Schöne Verheißung. Beherzigen. Beachten. Du wirst mir folgen. Aber wie ist Petrus ihm gefolgt? Das ist wieder die andere Seite. Wo ich jetzt hingehe, kannst du mir nicht folgen. Aber du wirst mir eines Tages folgen und auch da sein, wo ich bin. Petrus sagt zu ihm, Herr, warum kann ich dir nicht jetzt folgen? Meine Seele will ich für dich lassen. Mit Seele ist Leben gemeint, das heißt deine Person, die lebendige Person, die lebende Person. Ist er bereit, an seiner Stelle zu lassen oder zu geben, hinzugeben. Jesus antwortet so geduldig, so fein: Deine Seele willst du für mich lassen, Petrus? Welch eine Frage. Welch ein Entgegenkommen, welch ein Ernst nehmen und doch eine leise Rüge. Das kannst du nicht, Petrus. Du willst an meiner Stelle sterben. Ich sterbe an deiner Stelle, nicht du an meiner Stelle. Ja? Es ist umgekehrt, deshalb gehe ich weg. Das kann aber jetzt nicht so sagen. Ja? Aber in dieser Frage liegt für uns heute, nachdem wir alles das erfahren haben, sehr, sehr viel. Wir wissen, dass Jesus wusste. Ja? Und wenn wir das wissen, lesen wir diese Frage ganz anders. Wahrlich, wahrlich. Nicht nur einmal jetzt. Zweimal. Amen, Amen. So ist es. So ist es. Ich sage dir, Petrus, dein Vorhaben ist durchaus löblich, aber es gibt einen Hahn im Garten oder im Stall und der wird auch noch etwas zu sagen haben. Und seitdem gibt es den Petrushahn auf dem Dach. Der Hahn wird nicht gekräht haben, bis du mich dreimal verleugnen wirst. Diese Frage kann ein Problem aufwerfen. Welches? Seid ihr bekannt mit den Geschichten der Verleugnung des Petrus in den verschiedenen Evangelien? Wie? Zweimal. Einmal. Moment mal. Dreimal? Einmal, ja, und einmal, zweimal? Ist nicht so? Oder ist es dreimal? Dreimal? Das habe ich auch vergessen. Ich dachte, es war dreimal verleugnen, bevor überhaupt der Hahn krähen würde. Also einmal krähen. Aber bei Markus, glaube ich, steht zweimal. Also, dass er verleugnen würde. Und der Hahn kräht zweimal. Aber mit diesem Satz, wie immer dem auch sei, es ist schwer, die Verleugnungsgeschichten auf zusammen zu harmonieren. Es ist sehr schwer. Und die besten Bibelkenner tun sich hier schwer. Gleason Archer, ein namhafter Theologe, ist zu dem Schluss gekommen, dass Petrus sechsmal den Herrn verleugnet hat. Das schreibt er in seinem berühmten Buch über Widersprüche in der Bibel, sogenannte Widersprüche, die er versucht zu lösen. Und das ist die Art und Weise, wie er das Problem löst. Das wäre durchaus möglich, ja. Die meisten bleiben bei dreimal, aber es ist nicht leicht, das Krähen des Hahnes da recht einzuordnen. Aber was sagt Jesus hier, wenn wir jetzt an das zweimal denken? Der Hahn wird nicht gekräht haben, bis du mich dreimal verleugnen wirst. Genau genommen könnte der Hahn krähen. Und das wäre gleichsam das Signal dafür, dass Petrus Jesus dreimal verleugnen könnte. Der Hahn wird nicht krähen oder gekräht haben. Irgendwann wird er krähen, aber er wird nicht gekräht haben, bis du mich... Geht nicht ganz, nein. Gekräht haben, bis du mich dreimal verleugnen wirst. Doch. Die Möglichkeit scheint mir besteht, dass es so oder so aufgefasst werden könnte. Aber das ist nicht die wichtigste Frage der Bibel. Wir gehen weiter. Nüsse muss man liegen lassen, bis sie genießbar werden. Trostworte folgen in den Versen 1 bis 4 im nächsten Kapitel. Die Unterredung setzt sich fort. Es steht dort, und ich mache Anmerkungen, während ich lese, vertraut auf Gott. Das Wort kann mit Glauben übersetzt werden. Es kann mit überzeugt werden übersetzt werden. Es kann mit Vertrauen übersetzt werden. Es kann mit, das Wort spricht auch von Treue. Es ist ein großes Wort mit einer Palette von Bedeutungen. In diesem Fall scheint Jesus an Vertrauen zu denken. Er sagt, vertraut auf Gott. Sagen wir, glaubt an Gott, ist das im deutschen Ohr etwas zu allgemein, da fast jeder an Gott glaubt oder an einen Gott. Aber das ist ja nicht, was Jesus meint. Er meint, glaubt wirklich und rechnet mit Gott. Wieso muss er das dazu aufrufen? Gott sieht man nicht. Und Jesus wird man nicht haben. Er geht ja weg. Und er bereitet die Jünger hier vor auf sein Weggehen. Das steht im Mittelpunkt. Wenn ich weggehe, könnten wir lesen, vertraut auf Gott, den ihr nicht seht und der doch alles in der Hand haben wird. Und genau so vertraut auf mich, wenn ihr mich nicht mehr seht. Gott seht ihr nicht, vertraut aber auf ihn. Mich werdet ihr nicht sehen, vertraut auch auf mich, genau wie ihr auf Gott vertraut. Im Hause meines Vaters, zu dem ich hingehe, sind viele Wohnungen. Das ist interessant. Wohnungen. Nicht ein großer Saal für eine Kommunität, wo alle in einem Saal untergebracht sind. Interessanterweise gibt es auch dort noch offenbar Zeiten, wo man allein sein darf. Wir sind und werden offenbar bleiben, es bleiben, Individuen. Wir sind für die Gemeinschaft geschaffen, aber wir sind eben auch Individuen. Und ich stelle mir vor, dass wir ab und zu alleine gehen wollen und überlegen, jetzt bin ich im Himmel. Ja. Dies ist er. Und zwischendurch einmal tief atmen und verkraften, was für eine Herrlichkeit um uns ist. Ja. Meine Großeltern, die ich gekannt habe, sind da. Meine Eltern sind dort. Und jetzt bin ich an der Reihe. Freunde von mir sind dort, Verwandte von mir sind dort. Alle meine Onkels und Tanten sind dort. Außer einer, die ist etwa 100 Jahre alt oder fast, denke ich, die Frau meines Onkels, des Bruders meiner Mutter. Das ist die einzige, die noch, glaube ich, lebt von dieser Reihe. Ja. Die habe ich gekannt, die waren alle gläubig. Ja. Aber die Reihe verschwindet und jetzt rückt die nächste Reihe ran. Die Zeit bleibt nicht stehen. Es war nicht lange her, da spielte ich als Junge auf dem Zuhause, auf dem Farm. Ja. Mit einem Rad, ich kann es noch sehen. Das war ein großer Spaß, so ein altes Rad mit so Stangen auf der Seite. Und dann fuhr ich im Schnee und genoss es und philosophierte. Wie kommt es, dass ich nur alleine mich an mich denke? Oder mich mir selbst bewusst bin so. Ich kann mich nicht in die Haut eines anderen hineinsetzen. Ja. Das war für mich ein Rätsel. Nur ich bin mir selbst bewusst. Nur ich. Oder ich bin nur mich, meine Tanzmusik. Das ist noch gar nicht lange her. Es ist noch gar nicht lange her, dann habe ich geheiratet. Noch gar nicht lange her, da waren meine Kinder klein. Ich habe sie getragen. Und jetzt haben sie Kinder. Und die sind am Heranwachsen. Die Welt, die Zeit vergeht. Und wir müssen bereit sein, in die Ewigkeit zu gehen. Und dort gibt es Wohnungen, wir kommen zurück. Dort gibt es Wohnungen. Es sind viele Wohnungen. Auch für alle, die hier beengt sind, die werden dort Platz haben. Und es gibt hier enge Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch gesagt. Dessen könnt ihr euch gewiss sein. Denn ich, weil ich euch liebe, teile ich euch alles Nötige mit. Das hätte ich euch schon gesagt, wenn es nicht so wäre. Aber es ist so. Es sind viele Wohnungen da. Und ich gehe dorthin zum Vater im großen Hause, euch eine Stätte zu bereiten. Hat er das getan? Oder ist er noch dabei? Frage. Wie tut er das? Ich denke, er tut das durch Golgatha. Bahnt den Weg für uns, damit wir ihm folgen können. Jetzt können wir nicht folgen, weder Petrus noch wir. Aber wenn er die Bahn gebrochen hat, wenn er das Hindernis hinweggeräumt hat, die Schuld zwischen uns und dem Vater, die Schuld aller Welt, wenn dieses große Hindernis weg ist, dann sind die Wohnungen bereit für uns. Paulus schreibt an die Kolosser in Kolosser Kapitel 1, dass die Hoffnung bereits hinterlegt ist und die ist sofort antretbar. Wir können jederzeit sterben und einziehen. Jederzeit. Heute dürften sie bereit sein. Für jeden, der ankommen will. Jesus hat es getan. Es ist vollbracht. Aber als er dieses sprach, sagte er, ich gehe dorthin, euch eine Stätte zu bereiten, indem ich über Kreuz und Auferstehung den Weg bahne. Und dann kam der Heilige Geist und dann war der Weg frei. In den Versen 5 bis 11 folgen Gespräche über den Sohn und den Vater. Zuerst kommt ein Einwand des Thomas und Jesu Antwort und dann ist ein Gespräch mit Philippus. Also Jesus nimmt sich Zeit auf die Fragen und Bemerkungen seiner Jünger einzugehen. Er nimmt sich Zeit. Thomas sagt zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wir merken übrigens, wie die Jünger Jesus angesprochen haben. Ja? Jeder beginnt offenbar mit Herr. So kennen sie ihn und so respektieren sie ihn. Wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir um den Weg wissen? Jesus sagt zu ihm, ich bin der Weg. Auch die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt hin zum Vater. Das starke Wort für hin oder das für Bewegung oder für Richtung. Niemand kommt ganz zum Vater oder hin zum Vater. Niemand kommt dort an. Es sei durch mich, wenn nicht durch mich. Ich bin der Weg. Diesen Weg muss man betreten. Das heißt, man muss zu Jesus kommen. Und dann ist man beim Vater. Fällt mir gerade eine sehr interessante Stelle ein. Wo ist nicht hier? Johannes Kapitel 6. Ich sollte euch eigentlich eine Hausaufgabe geben. Aber ich bin nicht, selbst nicht, ich fällt mir gerade ein. Danach fuhr Jesus über das Galiläische Meer oder den See. Meer ist heute eigentlich was anderes. Bei Tiberias, und es folgte ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die an den Kranken tat und so weiter. Jesus aber ging auf den Berg und setzte sich daselbst mit seinen Jüngern. Es war aber das Passana, das Fest der Juden. Und dann folgt das Speisen der Tausenden von Menschen auf übernatürliche Weise. Das ist das eine Wunder, das geschieht. Die Frage wäre, wie viele Wunder hat Jesus hier getan? Oder wie viele Wunder gab es, besser so. Und als er, Vers 16, als es aber Abend geworden war, gingen seine Jünger hinab an den See, stiegen in das Schiff und fuhren über den See nach Kapernaum. Und es war schon finster geworden und Jesus war noch nicht zu ihnen gekommen. Und das Meer ging hoch, da ein starker Wind wehte. Als sie nur ungefähr 25 oder 30 Stadien gerudert hatten, sahen sie Jesus auf dem See wandeln und sich dem Schiff nähern. Und sie fürchteten sich, aber er sagte zu ihnen, ich bin's, fürchtet euch nicht. Da wollten sie ihn in das Schiff nehmen. Und das haben sie wohl auch getan. Und was steht jetzt geschrieben? Was geschah, als Jesus in das Schiff stieg? Wie? Sie kam. Wie schnell? Sofort. Ist Jesus da, dann sind wir am Ziel. Ja. Sofort war das Schiff am Land, wohin sie fuhren. Das zweite Wunder, das geschah. Ja. Das dritte eigentlich. Er ging ja auf dem Wasser. Ja. Das ist das Wunderbare. Er ist der Weg. Haben wir Jesus, dann sind wir angekommen. Und dafür wollen wir ihm danken und darauf ihn anbeten. Wir stehen dazu auf.